Volk ans Gewehr. Der Führer ruft.
Freiburg am Kriegsende 1944-45. Folge 12. Widerstand an der Universität.
Es ist ein langer Weg zum Dritten Reiche. Man soll's nicht glauben, wie sich das zieht.
Der Freiburger Kreis ist der einzig bekannt gewordene Widerstandskreis von Universitätsprofessoren. Das gereicht ihm zwar zur Ehre, es ist aber zugleich eine bedrückende Feststellung über die Haltung der Universitätsprofessoren in der Zeit des Nationalsozialismus. Der Freiburger Kreis, eine Widerstandsgruppe von Universitätsprofessoren und Pfarrern, bestand seit Ende 1938. Seine Anfänge gehen einmal auf das Rektorat des Philosophen Martin Heidegger zurück, der kurz nach der Machtergreifung 1933 das Amt des für die Nazis untragbar gewordenen Rektors Wilhelm von Möllendorf übernommen hatte. Wilhelm von Möllendorf hatte sich beim Reichskommissar Wagner für den Freiburger Oberbürgermeister Bender eingesetzt, was ihm massive Angriffe im Alemannen, dem Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens, einbrachte.
Professor von Möllendorf ist zum Rektor der Universität gewählt worden. Er soll demnach an führender Stelle für den kulturellen Neubau Deutschlands tätig sein und arbeiten. Sinnlos muss diese Arbeit werden, sobald Männer mit Rücksichten und unzeitgemäßen liberalen Anschauungen sich der Gleichschaltung widersetzen oder ihr sogar entgegenarbeiten.
Denn?
Das ist doch der Sinn der Gleichschaltung. Männer gleicher Willensrichtung sollen in einmütiger Zusammenarbeit ihre Kräfte summieren und auf das eine Ziel konzentrieren. Herrn Professor Dr. von Möllendorf legen wir nahe, die Gelegenheit zu benutzen und der Neuordnung der Hochschule nicht im Wege zu stehen.
Heideggers klares Bekenntnis zum Nationalsozialismus. In seiner berüchtigten Rektoratsrede präsentiert er sich als geistiger Führer der neuen Bewegung, führte gemeinsam mit seinem radikalen Kurs an der Universität zu einer Polarisierung der Professorenschaft, die bis 1945 anhielt. In dieser seiner Antrittsrede, die Selbstbehauptung der deutschen Universität, betont Heidegger:
Die Übernahme des Rektorats ist die Verpflichtung zur geistigen Führung dieser hohen Schule. Die Gefolgschaft der Lehrer und Schüler erwacht und erstarkt allein aus der wahrhaften und gemeinsamen Verwurzelung im Wesen der deutschen Universität. Dieses Wesen aber kommt erst zu Klarheit, Rang und Macht, wenn zuvörderst und jederzeit die Führer selbst Geführte sind. Geführt von der Unerbittlichkeit jenes geistigen Auftrages, der das Schicksal des deutschen Volkes in das Gepräge seiner Geschichte zwingt. Die erste Bindung ist die in die Volksgemeinschaft. Die zweite Bindung ist die an die Ehre und das Geschick der Nation inmitten der anderen Völker. Die dritte Bindung der Studentenschaft ist die an den geistigen Auftrag des deutschen Volkes.
An die Studenten richtete Heidegger außerdem folgende Botschaft aus der Freiburger Studentenzeitung vom 3. November 1933.
Die nationalsozialistische Revolution bringt die völlige Umwälzung unseres deutschen Daseins. Täglich und stündlich festige sich die Treue des Gefolgschaftswillens. Unaufhörlich wachse euch der Mut zum Opfer für die Rettung des Wesens und für die Erhöhung der innersten Kraft unseres Volkes in seinem Staat. Nicht Lehrsätze und Ideen seien die Regeln eures Seins, der Führer selbst und allein ist die heutige und künftige deutsche Wirklichkeit und ihr Gesetz. Heil Hitler, Martin Heidegger, Rektor.
Bereits vor dem Reichsgesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, der gesetzlichen Grundlage zur Beurlaubung aller Beamten nicht-arischer Abstammung, wurden an der Freiburger Universität 44 Hochschullehrer und Assistenten entlassen. Heidegger, der seit 1. Mai 1933 Mitglied der NSDAP war, hatte entschiedene Anhänger, unter anderem Erich Wolff, den er Ende 1933 als Dekan der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät einsetzte. Gegen diese Zurücksetzung des Nationalökonomen Adolf Lampe protestierte die Fakultät. Als Sprecher der oppositionellen Gruppierung äußerte sich Walter Eugen. Beide, Adolf Lampe und Walter Eugen, gehörten zum späteren Kern des Freiburger Kreis. Zu den Vorgängen an der Universität schrieb Walter Eugen in sein Tagebuch am 21. Oktober 1935:
Alle Juden werden beurlaubt oder aus dem Staatsdienst entlassen. Überall Misshandlungen. Diese Sünde, die das deutsche Volk begeht, indem es wehrlose Menschen seelisch und körperlich misshandelt, wird sich an ihm furchtbar rächen. Gott ist auch ein rächender Gott.
Gleichzeitig entwickelte sich seit 1933 der Widerstand der evangelischen Kirchengemeinde zunächst als Kampf innerhalb der Kirche. Eine kirchliche Bewegung hatte sich den deutschen Christen angeschlossen, die in Übereinstimmung mit den Nationalsozialisten eine einheitlich evangelische Reichskirche anstrebten. Gegen diese Gruppe stand die Bekenntnisfront, die Bekennende Kirche, deren Widerstand gegen die deutschen Christen mit Widerstand gegen den Nationalsozialismus verbunden war. Während in Freiburg die alte Ludwigskirche in der Habsburger Straße das Zentrum der deutschen Christen war, predigte in der Christuskirche Pfarrer Hermann Weber als Haupt der Bekenntnisfront. In diesem Kreis trat auch der Historiker Gerhard Ritter in Erscheinung. Ende 1938 vereinigten sich diese beiden oppositionellen Gruppen, was ohne Konstantin von Dietze, einem Professor aus Berlin, der zum Wintersemester 1937-38 nach Freiburg gekommen war, nicht denkbar gewesen wäre. Er war Nationalökonom und gleichzeitig Mitglied der Bekennenden Kirche. Beim Ausbruch der offenen Judenverfolgung, als am 9. und 10. November die Synagogen brannten, Juden misshandelt und jüdisches Eigentum zerstört wurde und die Abtransporte in die KZs begannen, schwiegen alle, auch die Kirchen und selbst die Bekennende Kirche. Gerhard Ritter vermerkt in einem Brief an seine Mutter:
Was wir in den letzten beiden Wochen erlebt haben, im Ganzen des Vaterlandes, ist das Beschämendste und Schrecklichste, was seit langen Jahren geschehen ist. Wohin sind wir gekommen? Eine der vielen Fragen, über die man brieflich kaum reden kann, ist eine, wie mir scheint, nun zum ersten Mal doch allgemeine Scham und Empörung. Diese Schreckenswoche wird nicht so leicht wieder vergessen werden. Ach, wenn man hoffen könnte, dass es der Anfang würde einer inneren Umkehr und Besinnung bei denen, die für das alles verantwortlich sind. Aber kann man das noch ernstlich hoffen?
In dieser Zeit schlossen sich Pfarrer und Professoren im Freiburger Kreis zusammen, der sich ab Dezember 1938 ungefähr einmal im Monat traf, um die Möglichkeit von Widerstand auf der geistigen Grundlage der Bekennenden Kirche zu erörtern. Die Zusammenkünfte fanden wohl auf Anregung von Konstantin von Dietze statt. Verfasst wurde unter anderem eine Denkschrift, die teils theologischer, teils historisch-politischer Art war und sich mit den Grenzen der christlichen Gehorsamspflicht befasste. Anstoß für den Freiburger Kreis war sicher auch eher die Protesthaltung und Verfolgung der Bekennenden Kirche als die Judenverfolgung. Man traf sich monatlich mit Ehefrauen in Privatwohnungen, um Sachfragen zu diskutieren, zum Beispiel bei Walter Eugen in der Goethestraße 10 oder bei Konstantin von Dietze in der Maria-Theresia-Straße 13. In der Regel hielt jemand einen Vortrag, an den sich Gespräche anschlossen. Auch Gäste wurden hinzugebeten, unter anderem wurde auch der damalige Studentenpfarrer Hermann Schäufele geladen, um über katholisches Widerstandsrecht zu informieren. Über Konstantin von Dietze liefen wichtige Kontakte zu kirchlichen, bürgerlichen und militärischen Widerstandsgruppen, zu Bonhoeffer, Beck und Moltke. Vielmehr ist von der Tätigkeit des Freiburger Kreises in den Jahren bis 1942 nicht bekannt. Thank you. November 1942 fand in Freiburg im Hause der Familie Dietze eine Geheimtagung statt.
An einem dunklen Novembertag des Jahres 1942 sitzen in einem einsamen Dachgeschoss der Universitätsstadt Freiburg etwa 15 Herren zusammen, um den Entwurf einer sehr merkwürdigen Denkschrift zu bearbeiten, nämlich ein Wort der bekennenden Kirche Deutschlands für eine Weltkirchenkonferenz, die zwischen Waffenstillstand und Friedensbeschluss stattfinden soll. So dachte man sich das damals.
Außer den Freiburgern nahmen an dieser Sitzung teil Karl Gördeler, Franz Böhm und Otto Dibelius aus Berlin. Ziel war die Beendigung der Denkschrift. Otto Dibelius schrieb einen Beitrag zur Kirchenpolitik. Konstantin von Dietze behandelte das Judenproblem. Umstritten ist allerdings diese Schrift Konstantin von Dietzes, der in seinen Vorschlägen für die Lösung der Judenfrage in Deutschland bei allem Entsetzen über die systematische Judenvernichtung dafür eintrat, kirchliche und staatliche Rassenschranken aufrechtzuerhalten. Er trat für ein internationales Judenstatut ein, das in allen Staaten den Juden einen geschützten Ausländerstatus erhalten sollte. Friedrich Perels, der Berliner Justiziar der bekennenden Kirche, ergänzte den Anhang zur Rechtsordnung. Sein Beitrag fiel der Gestapo in die Hände. Perels wurde daraufhin im Oktober 1944 verhaftet, gefoltert und erschossen. Ab 1943 organisierte Lampe in Freiburg zusammen mit anderen Nationalökonomen Zusammenkünfte, in der die wirtschaftliche Nachkriegsplanung diskutiert wurde. Nach ihrem Vorsitzenden nannte sich die Organisation Arbeitsgemeinschaft Erwin von Beckerath. Es kam zu Ausarbeitungen, doch ein Zusammenschluss wurde durch die Verhaftungswelle verhindert, die nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 auch den Freiburger Kreis erfasste. Dietze und Lampe wurden verhaftet, im November auch Ritter. Ihre Haft bis Kriegsende verbrachten sie zeitweise im KZ Ravensbrück, zeitweise im Gefängnis Berlin-Moabit. Dietze und Lampe wurden bei den Verhören gefoltert. Alle drei Freiburger Professoren überlebten jedoch die Haft, anders als der in Freiburg tätige Dietrich Bonhoeffer, der wie viele Gefangene beim Einmarsch der Roten Armee in Berlin von den Wachmannschaften erschossen wurde. In Freiburg setzten sie ihre Arbeit fort. Ab 1947 tagte auch wieder der Freiburger Kreis.
Rundfunk in deutscher Sprache. Dieser erste Monat des neuen Jahres begann damit, dass die Rote Armee am 1. Januar das von den Deutschen stark befestigte und erbittert verteidigte Wilicki Luki im Sturm nahm und die ganze deutsche Besatzung niederkämpfte. Und er endete damit, dass am 31. Januar die Gruppe der Hitlertruppen, die westlich des zentralen Teils Stalingrads eingekreist worden war, völlig aufgerieben wurde. Dabei ergaben sich der Kommandierende dieser Armee, Generalfeldmarschall Paulus, sein Stab und weitere 15 Generäle.
Kommilitonen, Kommilitoninnen, erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. 330.000 deutsche Männer hat die geniale Strategie des Weltkriegsgefreiten sinn- und verantwortungslos in Tod und Verderben gehetzt. Führer, wir danken dir.
Seit der Schlacht von Stalingrad wussten die Mitglieder der Weißen Rose, der studentischen Widerstandsorganisation in München, dass die Zeit für sie arbeitete. Es sollte in der Phase der stärksten Hoffnung auf einen Sturz Hitlers zugleich das letzte Flugblatt der Weißen Rose werden.
In einem Staat rücksichtsloser Knebelung jeder freien Meinungsäußerung sind wir aufgewachsen. HJ, SA, SS haben uns in den fruchtbarsten Bildungsjahren unseres Lebens zu uniformieren, zu revolutionieren, zu narkotisieren versucht. Weltanschauliche Schulung hieß die verächtliche Methode, das aufkeimende Selbstdenken in einem Nebel leerer Phrasen zu ersticken.
eine Führerauslese, wie sie teuflischer und zugleich bornierter nicht gedacht werden kann. Wir, Arbeiter des Geistes, wären gerade recht, dieser neuen Herrenschicht den Knüppel zu machen. Frontkämpfer werden von Studentenführern und Gauleiter-Aspiranten wie Schuljungen gemaßregelt. Gauleiter greifen mit geilen Späßen den Studentinnen an die Ehre. Deutsche Studentinnen haben an der Münchner Hochschule auf die Besudelung ihrer Ehre eine würdige Antwort gegeben. Deutsche Studenten haben sich für ihre Kameradinnen eingesetzt und standgehalten. Es gibt für uns nur eine Parole. Kampf gegen die Partei. Heraus aus den Parteigliederungen, in denen man uns politisch weiter mundtot machen will. Heraus aus den Hörsälen der SS-Unter- und Oberführer und Parteikriecher.
Dr. Heinrich Bollinger, Assistent am Philosophischen Seminar der Universität Freiburg, hatte Kontakte zu Mitgliedern der studentischen Widerstandsgruppe in München, Weiße Rose. Nachdem in München im Februar 1943 verschiedene Angehörige der Weißen Rose verhaftet worden waren und die Gestapo die Kontakte des Willi Graf zurückverfolgt hatte, wurde auch Bollinger im März 1943 verhaftet. Heinrich Bollinger, der Willi Graf schon aus gemeinsamen Zeiten bei der katholischen Jugendorganisation Neudeutschland kannte, hatte von diesem bei einem Besuch in Freiburg tatsächlich ein Flugblatt erhalten, das er verbreiten sollte. Zusammen mit Helmut Bauer und Rudi Alt war Bollinger im Löwen in der Herrenstraße zusammengesessen und hatte Möglichkeiten besprochen, das Flugblatt der Weißen Rose zu verteilen. Bollinger und Bauer wurden nach ihrer Verhaftung nach München gebracht. In den Verhandlungen bestritten allerdings die inhaftierten Münchner Mitglieder der Weißen Rose, jemals mit Bollinger zu tun gehabt zu haben, sodass sich keine neuen Gesichtspunkte ergaben. Beide wurden zu 7 Jahre Zuchthaus verurteilt und bei Kriegsende entlassen.